NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekans, schönen guten Abend. Die Stimmung zwischen Deutschland und der Türkei hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Präsident Erdogan schäumt vor Wut, weil Kanzlerin Merkel sich zum Umgang mit Journalisten in der Türkei geäußert hat. Er nennt Deutschland daraufhin einen Hort des Terrorismus. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Außerdem geht es um EU-Kommissar Oettinger, der wegen seiner abschätzigen Äußerungen über Chinesen in der Kritik stand und jetzt doch das Wort sorry über die Lippen gebracht hat. Und wir berichten über neue Ermittlungen gegen den DFB. Das Bundeskartellamt will sich genauer angucken, ob es mit den Ticketpreisen für Länderspiele alles seine Richtigkeit hat. Erstmal aber nach Großbritannien. Im Moment ja noch Mitglied der Europäischen Union. Das Verfahren zum Brexit soll nächstes Jahr an Fahrt aufnehmen. Doch das könnte jetzt einen Fehlstart geben. Denn der britische High Court hat entschieden, dass erstmal die Zustimmung des Parlaments eingeholt werden muss. Thomas Spickhofen berichtet aus London.
Liam Fox, der Handelsminister, war heute lange Zeit der Einzige aus dem Kabinett von Theresa May, der sich öffentlich äußerte. Die Regierung sei enttäuscht über das Urteil, sagte Fox, das Land habe für einen Austritt gestimmt, in einem Referendum, das parlamentarisch abgesegnet gewesen sei und dessen Ergebnis die Regierung respektiere.
The government is disappointed by the court's judgment. The country voted to leave the European Union in a referendum approved by Act of Parliament. The government is determined to respect the result of the referendum.
Man werde die Entscheidung des High Courts anfechten, schob später der Brexit-Minister nach, David Davis. Das Parlament habe damals mit großer Mehrheit beschlossen, die Frage der EU-Zugehörigkeit vom Volk entscheiden zu lassen, ohne Wenn und Aber.
Parliament voted by 6-1 to give the decision to the people. No ifs or buts.
Herausgekommen sei eine eindeutige Entscheidung, das größte Mandat der Geschichte. Das müsse respektiert werden.
The people have spoken in this. We've got the biggest mandate in history. The result of the referendum must be respected.
Das Ergebnis des Referendums will Gina Miller, eine Fondsmanagerin, die an der Spitze der Kläger steht, nicht in Frage stellen. Aber man könne nicht sagen, man hole parlamentarische Rechte von Brüssel zurück nach London und dann das Parlament in London wieder aushebeln.
You can't talk about getting back a sovereign parliament and being in control, but at the same time you bypass it.
Ihr Mitkläger David Green, der selbst für den Brexit gestimmt hat, findet, die Entscheidung des High Courts ist ein Sieg für die parlamentarische Demokratie.
This is a victory for parliamentary democracy.
Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte die Regierung auf, ihre Pläne für die Brexit-Verhandlungen offenzulegen. Das Urteil bedeute, dass das Parlament eine Entscheidung zur Verhandlungsmasse zu treffen habe, sagte Corbyn.
It does mean that Parliament is going to have to take a decision when the government finally comes up with what its bottom line is on Article 50 clauses.
Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon war nicht überrascht von dem Urteil. Es unterstreiche nur das totale Chaos und die Verwirrung der Regierung in London.
It underlines the total chaos and confusion at the heart of the UK government.
Sturgeon sagte, die Abgeordneten ihrer Partei, der SNP, im Unterhaus würden natürlich nicht für den Fortgang des Brexit-Prozesses stimmen. Premierministerin May hatte angekündigt, bis spätestens Ende März nächsten Jahres den Austritt Großbritanniens aus der EU gemäß Artikel 50 in Gang zu setzen. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist nun völlig offen. Dominic Raab, konservativer Abgeordneter im Unterhaus, kritisiert das Urteil des High Courts. Es sei zum Beispiel nicht klar, worüber das Parlament denn überhaupt abstimmen solle.
One thing the High Court didn't really explain today is what the nature of the vote would be in Parliament. It said what the government isn't able to do, which is just trigger Article 50 on its own accord, but didn't say what we would actually have to vote on.
In einer Zeit der Unsicherheit auf beiden Seiten verstärke es diese noch, sagt Raab.
At a time where a lot of people on both sides think there's uncertainty, this has thrown even more uncertainty.
Die Anhörung vor dem Supreme Court, dem höchsten britischen Gericht, soll schon Anfang Dezember stattfinden. Mit einer Entscheidung kann bis zum Jahresende gerechnet werden.
Der Zeitplan für den Brexit wackelt. Der britische High Court hat eine politisch explosive Entscheidung getroffen. Bitter vor allem für Premierministerin Theresa May. Stefanie Pieper kommentiert.
Die Flitterwochen von Theresa May haben ein abruptes Ende gefunden. Die konservative Premierministerin, seit knapp 4 Monaten im Amt, muss ihre erste herbe Niederlage einstecken, nicht nur juristisch, sondern auch politisch. Der High Court teilt nicht die Haltung ihrer Regierung, diese könne quasi per Ordre du Mufti mit dem Brexit loslegen, ohne vorher die Abgeordneten darüber debattieren und entscheiden zu lassen. Ein richtiges und wichtiges Urteil. Ja, das Parlament hat seinerzeit das Gesetz über das EU-Referendum mit großer Mehrheit verabschiedet und damit indirekt auch dafür gestimmt, den Ausgang dieses Volksentscheids anzuerkennen. Trotzdem sollte May einsehen, dass es politisch klug wäre, die Parlamentarier rasch ins Boot zu holen und ebenfalls auf den Brexit zu verpflichten. Sollte das Urteil auch vor dem Supreme Court Bestand haben, dann verbinden manche EU-Anhänger auf der Insel und auch auf dem Kontinent damit die Hoffnung, die Parlamentarier, die ja ganz überwiegend für den EU-Verbleib waren, werden den Brexit hinauszögern oder gar blockieren. Diese Hoffnung täuscht, denn die Abgeordneten aller Parteien, insbesondere aus England und Wales, wissen genau, dass in den allermeisten Wahlkreisen die Wähler eben mehrheitlich für den EU-Austritt votiert haben. Jeder Politiker, der einen dieser Wahlkreise vertritt und sich dennoch dem Volkswillen im Parlament widersetzt, muss um seine Wiederwahl fürchten. Allerdings hätten die EU-Freunde einen Hebel, May zu drängen, keinen harten, sondern einen soften Brexit zu verfolgen, etwa mit weiterer Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt. Zumal die Briten am 23. Juni lediglich entschieden haben, dass sie raus wollen aus der EU, aber nicht wie. Im Sommer, kurz nach dem Brexit-Paukenschlag, versank Großbritannien wochenlang im politischen Chaos. Weitere Stürme sind nicht ausgeschlossen.
Stefanie Pieper kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der türkische Präsident Erdogan reagiert auf Kritik meist nicht gerade gelassen, um es vorsichtig auszudrücken. Gestern hat Kanzlerin Merkel sich zu den Festnahmen von Journalisten in der Türkei geäußert und sie als alarmierend bezeichnet. Erdogan zeigte sich heute empört über diese Lektionen, wie er die Äußerungen nannte. Und er ging auf Angriffskurs. Deutschland öffne dem Terror die Türe, sagte er. Erdogan gab düstere Zukunftsprognosen ab. Reinhard Baumgarten berichtet aus Istanbul.
Recep Tayyip Erdogan schäumt. Deutschland wolle die Türkei belehren, indem es Besorgnis zum Ausdruck bringe.
Almanya, biz sizin bu duruşunuzdan endişeleniyoruz.
Hör zu, Deutschland, ruft er bei einer Zeremonie in seinem mächtigen Palast in Ankara.
Siz şu anda teröre çanak tutuyorsunuz.
Wir sind besorgt aufgrund deiner Haltung. Du bist gegenwärtig eine Art Auffangbecken für Terroristen. Und Deutschland, du solltest wissen, dass Terrorismus wie ein Boomerang ist. Er kommt zurück zu dem, der ihn wirft. Er wird letztlich dich treffen.
Bundeskanzlerin Merkel hatte sich besorgt über die Verhaftung von Redakteuren der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet geäußert. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Unterstützung von Terroristen vor. Erdogan kontert die Kritik der Kanzlerin und er klagt an.
Die Geschichte wird sich der Deutschen erinnern, weil sie dem Terrorismus Unterschlupf gewähren. Wir sind darüber besorgt, dass Deutschland, wo Angehörige von Terrororganisationen wie der PKK, der DHKPC und FETÖ seit Jahren in Schutz genommen werden, nun unbedingt zu einem Hinterhof der FETÖ werden möchte.
Namen, Zahlen, Daten, Fakten nennt der Präsident in seiner Rede nicht. Seine Kritik ist pauschal.
Teröristlerin barındığı önemli ülkelerden birisi haline gelmiştir Almanya.
Deutschland zählt mittlerweile zu einem der bedeutendsten Staaten der Welt, in denen Terroristen unterkommen. Es ist völlig inakzeptabel, dass Deutschland jene Organisationsmitglieder in Schutz nimmt, die Türkei als Terroristen einstuft und um deren Auslieferung sie ersucht.
Auch gegenüber Washington hat das türkische Staatsoberhaupt in den vergangenen Monaten starke Worte gewählt, vor allem wenn es um die Auslieferung von Fethullah Gülen ging. Dem 75-jährigen Prediger wirft die türkische Führung vor, hinter dem versuchten Staatsstreich vom 15. Juli zu stecken. Die Gülen-Bewegung, jahrelang eng mit der AKP verbündet, wird seit knapp 3 Jahren in der Türkei als Terrororganisation angesehen und mit dem Kürzel FETÖ bedacht.
Wenn Deutschland Zweifel daran hat, dass es sich bei der FETÖ tatsächlich um eine terroristische Vereinigung handelt, dann sollten Sie bitte in die Türkei kommen und sich das zerbombte Parlament anschauen. Aus der Ferne den Starken zu spielen, Entschuldigung, aber davon lässt sich dieses Land nicht einschüchtern. Auf so etwas fallen wir nicht rein.
Möglicherweise will Herr Erdogan mit seinen Verbalattacken an die Adresse Deutschlands deutsche Politiker einschüchtern. Seine Ausführungen und Anschuldigungen dürften kaum dazu beitragen, das unterkühlte Verhältnis zwischen Berlin und Ankara aufzuwärmen. Eher taugen sie dazu, antideutsche und antitürkische Ressentiments anzuheizen.
Besser spät als nie, hat sich EU-Kommissar Oettinger wohl gedacht. Immerhin fast eine Woche hat er gebraucht, bis er sich jetzt für seine Äußerungen über Chinesen entschuldigte. Er hatte von ihnen als Schlitzaugen und Schlitzohren gesprochen. Das sei frei von der Leber weg formuliert gewesen, sagte Oettinger heute. Seine späte Reue klang etwas halbherzig und so ganz freiwillig kam sie wohl auch nicht. Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Zunächst hatte wenig darauf hingedeutet, dass Günther Oettinger sich je für seinen skandalträchtigen Auftritt in Hamburg entschuldigen würde. Doch fast eine Woche danach zeigt der EU-Kommissar nun doch Reue.
I had time to reflect.
Ich hatte Zeit, über meine Rede nachzudenken und sehe jetzt, dass meine Worte schlechte Gefühle ausgelöst haben und sogar Menschen verletzt haben könnten. Das war nicht meine Absicht und ich möchte mich für jede Bemerkung entschuldigen, die nicht so respektvoll war, wie sie hätte sein sollen.
Should have been.
So heißt es in einer vom EU-Kommissar verbreiteten Pressemitteilung, die er wortwörtlich heute auch bei einem Besuch in Rumänien vortrug. Oettinger hatte bei seinem Auftritt vor Wirtschaftsvertretern in Hamburg vergangene Woche unter anderem Chinesen als Schlitzohren und Schlitzaugen verunglimpft und sich abschätzig über den Besuch einer chinesischen Regierungsdelegation in Brüssel geäußert.
Alle Anzug, Einreiher dunkelblau. Alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt.
Sich der Gefahr offenbar nicht bewusst, dass seine Äußerungen von einem Zuschauer mitgeschnitten werden und später im Internet auftauchen könnten, hatte Oettinger darüber fantasiert, dass die Homo-Ehe in Deutschland möglicherweise bald Pflicht werden könnte.
It was not a speech read out, but frei von der Leber. As we say in German.
Es habe sich nicht um eine vorgetragene Rede gehandelt, sondern er habe frei von der Leber gesprochen, wie man auf Deutsch sage, rechtfertigte sich der Schwabe jetzt. Und er fügte noch hinzu:
Wer mich kennt, ich bin seit Jahrzehnten ein Liberaler. Für mich ist die Persönlichkeitssphäre und die Entscheidung des Menschen, wie er seine Familie gründet, eine private Entscheidung. Deswegen habe ich hier überhaupt nichts zu kommentieren.
Er habe seine deutsche Zuhörerschaft aufwecken wollen, so versucht der CDU-Politiker seine Worte nun nachträglich zu erklären. Wenn man sich in der Bundesrepublik darauf konzentriere, das Rentenalter zu verringern und die Pensionen zu erhöhen, dürfe man sich nicht wundern, im globalen Wettbewerb zu verlieren, so Oettinger. Für seinen verhängnisvollen Vortrag war der Deutsche heftig kritisiert worden. Sogar Rücktrittsforderungen waren laut geworden. Ein EU-Kommissionssprecher stellte jetzt unmissverständlich klar, dass es unter anderem ein Telefonat mit dem Chef der Behörde persönlich, mit Jean-Claude Juncker war, das zu der Entschuldigung geführt hatte. Präsident Juncker hat gestern mit Kommissar Oettinger gesprochen und sie werden morgen erneut reden. Die Frage ist nun, ist die Angelegenheit dadurch vom Tisch, dass der Deutsche späte Reue gezeigt hat, oder wird sie doch Konsequenzen haben? Auch das chinesische Außenministerium hatte jedenfalls verärgert reagiert. Die Worte offenbarten ein verblüffendes Überlegenheitsgefühl bei manchen westlichen Politikern, so eine Sprecherin. Pikant ist, dass der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg und CDU-Politiker Oettinger zum Jahreswechsel innerhalb der EU-Kommission das wichtige Haushaltsressort übernehmen soll, was einen Aufstieg bedeuten würde. Gefragt danach, ob dies beim geplanten Gespräch Juncker-Oettinger eine Rolle spielen würde, blieb ein Sprecher vage. Juncker wolle wissen, wie es dazu kommen konnte, dass die Erklärung von heute überhaupt nötig wurde.
In den Streit um einen Klimaschutzplan für Deutschland kommt anscheinend Bewegung. Die Appelle von Bundesumweltministerin Hendricks an die Kanzlerin scheinen doch nicht auf völlig taube Ohren gestoßen zu sein. Sie hatte sich von Merkel ein Machtwort gewünscht, um ihre Pläne auch gegen Kritik der CSU durchzubringen. Jetzt sieht es so aus, als könnte es bis zum Kabinettstreffen in der nächsten Woche eine Einigung geben. Bettina Nutz berichtet aus Berlin.
Umweltministerin Hendricks zeigt sich zufrieden. Ihr Alarmschlagen für eine Einigung auf einen nationalen Klimaschutzplan 2050 wurde gehört, wohl auch von der Kanzlerin. Angela Merkel hat offenbar auf ihre Art ein Machtwort gesprochen, das Hendricks so beschreibt.
Ja, das Signal ist gekommen, es hat sich tatsächlich bewegt und wir haben tatsächlich auch seit gestern die Vorstellungen des Verkehrsministers auch schriftlich bekommen und wir sind jetzt auf gutem Weg.
Erklärt die SPD-Ministerin heute dem ARD-Fernsehen. Fernsehen. Hendricks könnte, wenn der gute Weg zu einem Kabinettsbeschluss in der kommenden Woche führt, ihren Zeitplan retten und so eine mögliche Blamage bei der bevorstehenden UN-Klimakonferenz in Marrakesch vermeiden. Deutschland, das sich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz sieht, hat sich ja ursprünglich in diesem Plan ehrgeizige Ziele gesetzt. Doch um die wurde in der Koalition hart gestritten. So soll als erster Schritt der Ausstoß von Treibhausgasen um insgesamt 55% bis 2030 reduziert werden. Und alle, sowohl Industrie wie Gesellschaft, sollen dazu beitragen. Allerdings, die CSU-Minister für Landwirtschaft und Verkehr, Christian Schmidt und Alexander Dobrindt, stemmten sich lange dagegen, wollten für ihre Ressorts Ausnahmen erreichen. Auch andere Unionspolitiker leisteten Widerstand, sahen die Wirtschaft zu sehr belastet und Arbeitsplätze gefährdet. Man darf nun gespannt sein, wie ehrgeizig ein Klimakompromissplan sein wird. Barbara Hendricks ist indessen optimistisch.
Die Stimmung ist jetzt doch so geworden, dass es heißt, ja, wir müssen gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Das kann doch nicht sein, dass wir das nicht schaffen.
Eine zuversichtliche Bundesumweltministerin. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen ist ein Fan von Angela Merkel. Er hat sich gestern dafür ausgesprochen, dass sie auch im nächsten Jahr wieder als Kanzlerkandidatin antreten soll. Ein grün-schwarzer Kuschelkurs? Bei den Grünen erntete Kretschmann für seine Äußerung viel Kritik. Und auch die meisten Deutschen können sich ein Bündnis von Union und Grünen nur schlecht vorstellen. Ellen Eni fasst den aktuellen Deutschland-Trend zusammen.
Was würden die Deutschen davon halten, wenn Schwarz-Grün auf Bundesebene regieren würde? 36% der Befragten fänden eine Koalition aus Union und Grünen im Bund gut bzw. sehr gut. Das sind 10 Punkte weniger als im September. 60% fänden ein solches Bündnis weniger gut bzw. schlecht. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend ergeben. In der Gunst der Deutschen ganz oben steht die Fortführung der Großen Koalition. 48% wenden das gut bzw. sehr gut. Das sind 3 Punkte mehr als im September. 50% fänden eine Fortsetzung von Schwarz-Rot auf Bundesebene weniger gut bzw. schlecht. Ein rot-rot-grünes Bündnis bewerten 33% der Befragten positiv, 2 Punkte mehr als im September. 65% bewerten eine Koalition von SPD, Linken und Grünen auf Bundesebene negativ. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, bliebe die Union stabil bei 33%. Die SPD liegt unverändert bei 22%, die Linke bei 9%. Die Grünen verbessern sich um 1 Punkt und kommen auf 12%. Die FDP bleibt stabil bei 6%. Die Alternative für Deutschland verliert 1 Punkt und kommt auf 13%. Alle Ergebnisse des Deutschland-Trends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Seit die Panama Papers bekannt geworden sind, wird über Steuerschlupflöcher, Briefkastenfirmen und Geldwäsche noch mehr als vorher diskutiert. Bundesfinanzminister Schäuble will jetzt anscheinend Nägel mit Köpfen machen. Er will die Deutschen dazu zwingen, ihre Briefkastenfirmen in Steueroasen offenzulegen. Der Gesetzentwurf soll bis Ende des Jahres vom Kabinett verabschiedet werden. Kersten Möge berichtet.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht sich seit langem ganz weit vorn, wenn es darum geht, Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Er betont gern, wie sehr er sich für internationale Abkommen zur Kontrolle von Finanzströmen eingesetzt hat. Die sind aber meist kompliziert zu verhandeln und werden nur langsam umgesetzt. Enthüllungen wie die Panama Papers, so beteuerte der CDU-Politiker immer, seien da eine Hilfe. Nachdem die Enthüllungen über Briefkastenfirmen veröffentlicht waren, kündigte Schäuble auch Gesetzesänderungen in Deutschland an. Der Referentenentwurf dazu liegt nun vor. Dessen Inhalt brachte Schäuble heute so auf den Punkt.
Wir verpflichten jetzt eben alle zu einer Transparenz. Wenn Sie mit solchen Firmen Kontakte haben, dann kann die Steuerverwaltung das überprüfen. Vor allen Dingen aber wird es die Beteiligten abschrecken.
Im Kern sollen deutsche Steuerzahler dem Fiskus also nicht mehr verschweigen können, wenn sie mit Briefkastenfirmen zu tun haben, und zwar unabhängig davon, ob sie an der Gesellschaft formal beteiligt sind oder nicht. Wer das nicht macht, dem soll eine Buße von bis zu 25.000 Euro drohen. Grundsätzlich ist das ein richtiger Schritt, meint Markus Mainzer vom Tax Justice Network auf NDR Info.
Wir haben hier wirklich Mitteilungspflichten, die es in dieser Art in Deutschland so noch nicht gab und die überfällig sind, die es auch in ähnlicher Weise schon in anderen Ländern gibt. Also hier holt man im Grunde nach, was viele anderen Staaten schon längst tun.
Für den Experten greift der Referentenentwurf aber viel zu kurz. Dass die Meldepflicht nur außereuropäische Gesellschaften erfassen soll, bewertet Mainzer als Mangel.
Dieser Mangel besteht darin, dass man hier ganz gezielt nun die europäischen Gesellschaften, also in Zypern, Malta, aber auch in der Schweiz und Liechtenstein, Luxemburg, von einer Meldung ausnimmt. Und das ist doch ein gigantisches Feigenblatt.
Die Panama Papers hatten auch die Rolle deutscher Banken im Geschäft mit Briefkastenfirmen offengelegt. Sie haben meist über Tochtergesellschaften im Ausland tausenden Kunden Briefkastenfirmen vermittelt. Außerdem haben sie Konten für Briefkastenfirmen geführt. Wenn aus dem Referentenentwurf ein Gesetz wird, soll das so nicht mehr möglich sein. Hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen zu Briefkastenfirmen, heißt es in dem Entwurftext, müssten dann die Banken dem Finanzamt melden. Aber das gilt nur für inländische Steuerzahler und somit nicht für ausländische Kunden. Zudem soll das steuerliche Bankgeheimnis wegfallen. Darauf hat sich Schäuble mit den Länderfinanzministern bereits im Sommer verständigt. Dass dies in der Finanzwelt auf wenig Gegenliebe stoßen könnte, machte der Professor für Bankwirtschaft Hans-Peter Burkhoff im Deutschlandfunk deutlich.
Teilweise habe ich das Gefühl, das geht halt weit über diese Einschränkung des Bankgeheimnisses hinaus, dahin, dass die Bank quasi zum verlängerten Arm der Steuerbehörde wird. Und das ist nicht ihre Aufgabe, das kann sie auch dann finanziell irgendwann nicht mehr leisten.
Finanzminister Wolfgang Schäuble erklärte, er rechne mit keinem großen Gegenwind aus der Finanzwirtschaft. Ob der Fiskus durch die neuen Regelungen mehr Steuern einnehmen wird, kann, wie es im Referentenentwurf heißt, nicht beziffert werden.
Gut 3 Wochen ist es her, dass der Terrorverdächtige Al-Bakr in Leipzig festgenommen wurde. Jetzt haben die Behörden wieder einen Terrorverdächtigen gefasst, diesmal in Berlin, nach Hinweisen ausländischer Geheimdienste. Er soll einen Anschlag geplant haben, möglicherweise nach Art des Axtattentäters, der im Sommer Reisende in einem Zug angegriffen hatte. Markus Streim berichtet über die Ermittlungen.
Viele Spekulationen und wenig Fakten. Auch dieser Terrorverdachtsfall bleibt zunächst abstrakt. Einem 27 Jahre alten Mann, den die Polizei am Mittwochabend in Berlin vorläufig festgenommen hat, wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen und Bundesinnenminister Thomas de Maizière gab sich am Rande eines Kongresses über die Arbeit der Geheimdienste sehr erleichtert.
Dieser Mann stand längere Zeit im Fokus der Sicherheitsbehörden. Das ist ein großer Erfolg, insbesondere des Bundesamts für Verfassungsschutz.
Dennoch soll der entscheidende Hinweis wieder von einem ausländischen Nachrichtendienst gekommen sein. Der Verdächtige sei daraufhin gut 2 Wochen lang observiert worden. Wegen Gefahr im Verzug sei gestern Abend der Zugriff erfolgt in einem Hinterhaus in der Kolonnenstraße in Berlin-Schöneberg. Ein Anwohner war Zeuge.
Sind angerufen worden, dass die ganze Straße voll ist. Dann sind die runtergegangen und als sie runterkommen, ich und mein Nachbar waren der Einsatz im Gange. Und dann standen sie im Haus, dann haben sie uns ausgewiesen, haben uns erstmal an der Seite gestellt, die Personalien kontrolliert.
Der mutmaßliche Terrorist wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er gab an, Syrer zu sein. Im letzten Jahr sei er als Flüchtling nach Deutschland gekommen und habe einen Asylantrag gestellt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass er aus Tunesien stammt. Gewohnt hatte er zuletzt bei einem ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer. Die Nachbarn kennen ihn, ahnten aber nichts.
Den sehe ich seit über einem halben Jahr. Immer freundlich und immer gegrüßt. Also dem hätte ich auch nie was nachgesagt. Aber wenn das also sich wirklich herausstellen sollte, dass er in dieser IS-Klicke hängt, bin ich natürlich super enttäuscht.
Der vorübergehend festgenommene Flüchtlingshelfer ist inzwischen wieder freigelassen. Welche Anschlagspläne der mutmaßliche Terrorist hatte, bleibt aber weiter unklar. Waffen oder Sprengstoff, wie vor gut 2 Wochen beim Fall Al-Bakr in Chemnitz, wurden gestern nicht gefunden. Dafür elektronische Geräte, die noch ausgewertet werden müssen. Trotz der anscheinend dünnen Beweislage verbucht Bundesinnenminister de Maizière den Einsatz als Erfolg.
Der Fall zeigt auch, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind, gut zusammenarbeiten und alles tun, damit es in Deutschland nicht zu Anschlägen kommt.
Bundesinnenminister de Maizière mit einer positiven Bilanz. Was haben Sie heute schon für Seiten im Internet aufgerufen? Und möchten Sie, dass andere das genau nachvollziehen können? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich nein. Aber es gibt Firmen, die mit genau diesen Daten gute Geschäfte machen. Sie verkaufen sie an Unternehmen, die sie meist für Werbezwecke nutzen. An die Daten kommen diese Firmen beispielsweise, indem sie sogenannte Add-ons zum Runterladen anbieten, die vordergründig bei der Suche im Netz helfen. In Wirklichkeit sammeln sie die Daten, bündeln sie und geben sie weiter. Gefährlich kann es werden, wenn sich diese Daten einzelnen Personen zuordnen lassen, auch Politikern. Das ARD-Magazin Panorama hat dazu recherchiert. Astrid Korall mit den Einzelheiten.
Sie sind Bundestagsabgeordnete oder Staatsminister im Bundeskanzleramt, sitzen im Europaparlament. Und sie finden sich in den Datensätzen, die Reporter des NDR in den vergangenen Monaten ausgewertet haben. Etwa die Bundestagsabgeordnete Valerie Wilms.
Da kann man sehr gut entnehmen, wo ich meine Bankverbindung habe, wie oft ich in welche Zeitung reingucke. Aha, da sind jetzt sogar noch, wo ich da noch für irgendwelche Parteitagsanträge was mache. Da ist auch sogar meine Krankenversicherung noch, es kommt ja alles, ne? ist schon Hammer.
Wer die Daten von Valerie Wilms hat, kann jederzeit verfolgen, was die Bundestagsabgeordnete im Internet wann und wo macht. Auch ihr Name taucht immer wieder auf.
Natürlich kein Schaden, ne? Man wird damit durchaus erpressbar.
NDR-Reporter hatten herausgefunden, dass Firmen Daten sammeln und weiterverkaufen, allerdings nicht, wie behauptet, anonymisiert. Vielmehr lassen die Daten Rückschlüsse auf konkrete Personen zu, auf ihre Privatsphäre und berufliche Dinge. Und betroffen sind auch Politiker, die in hochsensiblen Bereichen arbeiten. So wie der Staatsminister im Bundeskanzleramt Helge Braun. Über den Computer eines Mitarbeiters sind seine Informationen in den Datensatz gelangt. Und auch Informationen über den Abgeordneten im Europaparlament Martin Häusling haben die Reporter entdeckt. Hinweise auf ein internes Treffen mit grünen Abgeordneten, Reisen und Hotelbuchungen. Das sei erschreckend, sagt Häusling. Als Abgeordneter brauche er Vertrauensschutz.
Wir müssen auch teilweise arbeiten, ohne dass es die Öffentlichkeit gerade für Hintergrundarbeit erfährt. Und wenn wir gleich auf sein wollen mit Lobbyisten, die uns den ganzen Tag hier zuballern, dann müssen wir auch selber Recherche machen. Ich meine, wenn das bestimmte Lobbyverbände in die Hand bekommen, da kann man vielleicht nachvollziehen, wer jetzt mit mir kommuniziert, mit wem wir uns treffen. Kann ja andere in Schwierigkeiten bringen. Aber was ja eigentlich gar nicht geht, man kann ja meine ganze Arbeit sozusagen nachvollziehen, die ich mache.
Auch der netzpolitische Sprecher der SPD, Lars Klingbeil, ist betroffen.
Ich gebe zu, auch ich habe nicht gewusst, dass solche Sachen identifizierbar sind. Vielleicht ist man da naiv an der Stelle. Aber da braucht man auf jeden Fall auch Aufklärung darüber, welche Daten eigentlich erhoben werden und was mit den Daten dann passiert. Und wenn es eben nicht reicht, mit Vertrauen zu arbeiten, dann müssen Gesetze her.
Unter anderem die Browser-Erweiterung Web of Trust, die eigentlich den Nutzern beim sicheren Surfen helfen soll, gibt nach den NDR-Recherchen offenbar persönliche Daten an Dritte weiter. Mittlerweile hat sich der Anbieter der Erweiterung geäußert. Laut der deutschen Presseagentur will der Entwickler die Vorwürfe prüfen und wenn notwendig Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Bundestagsabgeordnete Valerie Wilms jedenfalls hat direkt reagiert, als sie hörte, dass offenbar Web of Trust hinter der Ausspähung ihrer Daten steckt.
Und dann weg damit, gelöscht, verschwunden.
Über die Erfahrungen von Valerie Wilms und anderen Politikern erfahren Sie mehr heute Abend in der Sendung Panorama um 21.45 Uhr in der ARD. Das Bundeskartellamt weitet Ermittlungen gegen den Deutschen Fußballbund aus. Es geht um die Ticketvergabe bei Länderspielen, zum Beispiel für die nächste WM. Um Karten für Auswärtsspiele der Nationalmannschaft zu bekommen, muss man Mitglied im Fanclub sein. Und das ist kostenpflichtig. Gegen dieses Verfahren gab es Beschwerden. Jochen Hilgers berichtet.
Bereits im März hatte das Bundeskartellamt erste Ermittlungen gegen den DFB eingeleitet. Dabei ging es um die Ticketvergabe für die diesjährige Europameisterschaft. Hintergrund: Wer in den Besitz der begehrten Karten kommen wollte, musste eine kostenpflichtige Mitgliedschaft im sogenannten Fanclub Nationalmannschaft haben. Damals schrieb die Bundesbehörde in einer Pressemitteilung:
Wenn zusätzlich die Möglichkeit des Ticketerwerbs an eine kostenpflichtige Fanclub-Mitgliedschaft gekoppelt wird, dann wird nicht nur der insgesamt zu zahlende Preis für Tickets erhöht, sondern es fällt auch im Falle einer erfolglosen Ticketbeantragung die Mitgliedschaftsgebühr an. Eine derartige Koppelung könnte einen Ausbeutungsmissbrauch darstellen.
Aus diesem Grund ermittelt die Bonner Kartellbehörde nun auch wegen des Ticketverkaufs für den kommenden Confed Cup und die bevorstehende Weltmeisterschaft in Russland 2018. Um einen Vergleich heranziehen zu können, befragt das Kartellamt die Bundesliga-Clubs. Auf Anfrage erklärte das Bundeskartellamt dazu schriftlich, Zitat:
Ziel dieser Abfrage ist es, einen möglichst umfassenden Überblick über die Ausgestaltung der Ticketvergabe im deutschen Profifußball zu gewinnen und diese mit der vom DFB für Spiele der deutschen Nationalmannschaft vorgenommenen Ticketvergabe zu vergleichen. Das Verfahren des Bundeskartellamts richtet sich ausdrücklich nicht gegen die Ausgestaltung der Ticketvergabe der Bundesliga-Vereine.
Die Vereine verwalten die Eintrittskarten Auswärtskontingente und geben diese zum Teil zumindest en bloc an Fanclubs ab. Der DFB begründet die vom Kartellamt beanstandete Praxis der Ticketvergabe mit Sicherheitsaspekten. Sportgewalttäter sollen so gar nicht erst an Tickets für die Nationalmannschaft gelangen. Das Kartellamt dazu:
Die vom DFB vorgebrachten Sicherheitsaspekte werden im Rahmen der Prüfung berücksichtigt. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir noch keine Ergebnisse mitteilen.
In dem Verfahren geht es nicht in erster Linie um die Verhängung eines Bußgeldes. Das Kartellamt kann theoretisch auch feststellen, dass das Verhalten des DFB kartellrechtlich unzulässig ist, um es für die Zukunft zu unterbinden.
Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.